Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Jens Bonnemann.
Hallo Herr Eichler.
Und wir sprechen über Filmtheorie. Was ist das eigentlich? Wie wurde sie in den letzten 100 Jahren, seit es sie gibt, begangen? Und was nehmen wir heute eigentlich davon mit? Ich bin Christian Eichler. Hi. Herr Bonnemann, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie unterrichten ja hauptsächlich Philosophie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Ja,
und genau. Sie haben 2019 ein Buch veröffentlicht namens Filmtheorie zur Einführung, in dem Sie die wichtigsten Theoretiker der letzten 100 plus Jahre vorstellen, so erläutern, voneinander abgrenzen. Ja. Wie sind Sie eigentlich vielleicht erstmal zur Philosophie und dann zum Film gekommen?
Wie ich zur Philosophie gekommen bin. Also das ist interessant. Ich wollte eigentlich Germanistik studieren und habe dann darüber nachgedacht, was eigentlich ein schönes Nebenfach wäre. Ich hatte an der Schule selber nicht Philosophie und habe dann gedacht, naja, nimmst du mal Philosophie im Studium. Ja, und dann habe ich plötzlich festgestellt, dass das Nebenfach damals mir mehr Freude gemacht hat, mehr Interesse geweckt hat als das eigentliche Hauptfach. Also so bin ich zur Philosophie gekommen, mal ganz, ganz grob. Und die Begeisterung für den Film war eigentlich immer schon da. Und in der Germanistik damals, wo ich studiert habe, an der Uni in Essen, da wurden eben auch Seminare zur Filmwissenschaft angeboten. Das war ein Teil der Literaturwissenschaft. Nicht so wie hier in Jena, wo die Filmwissenschaft ein Teil ist der Kunstgeschichte. Ja, und so bin ich halt, sagen wir mal, zur Filmwissenschaft gekommen und auch zur Filmtheorie.
Was sind die philosophischen Fragen, die Sie am meisten so interessieren, mit denen Sie sich am meisten beschäftigen?
Ja, das ist die Existenzphilosophie, die philosophische Anthropologie, die Phänomenologie gehört zu meinen Schwerpunkten, aber eben auch die Sozialphilosophie. Also auch Fragen, was ist zum Beispiel ein Bild? Ne? Was unterscheidet die Bildwahrnehmung von der gewöhnlichen Wahrnehmung? Und da sind wir ja schon im Bereich der Filmtheorie eigentlich. Ja, wenn wir jetzt nicht nur über Bilder reden, sondern über bewegte Bilder, dann sind wir beim Film angekommen.
Warum haben Sie sich entschieden, dieses Buch zu schreiben?
Ich habe eigentlich immer den Wunsch gehabt, mal ein Buch in die Hand zu kriegen, was so einen Überblick gibt über die wichtigsten Positionen entlang halt der Filmtheoriegeschichte. Und zwar einen Überblick, wo jetzt nicht nur die Hauptthesen referiert werden, sondern auch mal so ein bisschen die Argumentation rekonstruiert wird und die Autoren und Autorinnen eingeordnet werden in ihren Kontext, auch Bezüge geknüpft werden zur Kunstgeschichte, zur Philosophie. Und das habe ich irgendwie immer gesucht und dann habe ich mir gedacht, irgendwie war das alles nicht das, was ich so gefunden habe. Nun wollte ich es eigentlich immer mal selbst schreiben, weil ich auch Seminare dazu angeboten habe. Und tatsächlich hat mich mal ein Student darauf angesprochen, ob ich nicht mal so ein Buch schreiben will. Ich dachte, das könnte ich eigentlich mal machen. Eigentlich müsste ich mich bei ihm bedanken, aber ich habe ihn aus den Augen verloren.
Das ist sehr, sehr interessant gewesen, das Buch zu lesen. Sie eröffnen direkt, also Sie haben so einen leicht kämpferischen Impetus am Anfang in der Einleitung, indem Sie so ein bisschen versuchen, überhaupt erstmal zu verteidigen, nicht unbedingt so viel, auch wenn es auch darum geht, diese Einführung in die Filmtheorie zu schreiben, sondern warum überhaupt Filmtheorie und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Filmwissenschaft?
Genau, das ist ja ein entscheidender Unterschied. Also wichtig ist halt, Filmwissenschaftler reden über einzelne Filme, über Gruppen von Filmen, über Epochen und suchen zum Beispiel, also eine filmwissenschaftliche Frage wäre, was sind bestimmte Formen der Inszenierung im italienischen Neorealismus? Oder eine Frage wäre, wie ist die Darstellung der Geschlechter im französischen Film der 70er Jahre? Aber hier geht es eben immer um Fragen, die einzelne Filme betreffen oder bestimmte Gruppen von Filmen. Und die Filmtheorie fängt eigentlich da an, wo man sich fragt, was macht eigentlich den Film als solchen aus? Was unterscheidet den Film überhaupt? Das heißt, die Erkenntnisse, die ich versuche als Filmtheoretiker zu gewinnen, die müssten eigentlich für jeden Film gültig sein. Nach dem Wesen des Films. Das klingt jetzt so ein bisschen metaphysisch und hochtrabend. Wenn man sich an dem Begriff Wesen stört, könnte man auch sagen, qualitative Differenz. Das trifft es eben auch.
Das beschreiben Sie am Anfang ja an den verschiedenen frühen Theoretikern vor allem, dass da immer so die Frage ist, was ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal jetzt des Films? Können wir gleich zu kommen, aber wird denn an der Universität in den Filmwissenschaften, da wird ja auch Filmtheorie unterrichtet oder nicht? Also das heißt, ist dann Filmtheorie ein Teil von Filmwissenschaften?
Ich habe jetzt natürlich die Unterscheidung zwischen Filmwissenschaft und Filmtheorie sehr stark herausgearbeitet, um zu zeigen, was ich eben mache und was ich nicht mache, wo die Grenze da verläuft. Das ist natürlich auch innerhalb der Filmwissenschaft strittig. Ja, also ich glaube nicht, dass die meisten Filmwissenschaftler sagen würden, wir müssen das genau so streng unterscheiden, wenn man vielleicht auch sagen würde, also diesen universellen Anspruch, der da unterstellt wird, wenn ich, sagen wir mal, jetzt versuche zu klären, was Filmtheorie ist, den gibt es in der Form gar nicht. Also um Ihre Frage zu beantworten, das ist mehr oder weniger doch ungeschieden.
Und Filmanalyse, was ist das?
Ja, Filmanalyse wäre dann eigentlich ein Instrumentarium der Filmwissenschaft. Ja, also wenn ich zu filmwissenschaftlichen Einsichten kommen will, dann ist natürlich die Filmanalyse das Entscheidende, ne? Dass ich mir also angucke, wie sind Filme inszeniert und so weiter. Was übrigens nicht ausschließt, dass ich als Filmtheoretiker auch durch Filmanalyse zu meinen Erkenntnissen komme. Ja, also als Filmtheoretiker, so wie ich ihn jetzt verstehe, bin ich ja nicht abgehoben. Das wäre ja traurig, wenn ich dann den Kontakt mit der Sache selbst verlieren würde.
Warum geht das los, dass man theoretisch anfängt, über den Film nachzudenken, vor allem in dieser Form, dass man sich fragt, was macht den Film eigentlich so besonders? Also wie fängt das an?
Historisch entsteht das eigentlich aus einem gewissen Rechtfertigungsdruck. Also der Film fängt ja im Prinzip an mit sehr kleinen Filmen, die ein paar Minuten dauern. Und es werden in der Regel gezeigt bestimmte Alltagsereignisse. Und das Publikum erfreut sich dann daran, ne? Das ist plötzlich wie bei den Brüdern Lumière. Man sieht, wie eine Mauer zerschlagen wird oder der berühmte Film mit dem Zug, der in den Bahnhof einfährt. Das kennt man ja alles. Und das Interesse lässt dann aber nach einiger Zeit nach und dann reagiert man dadurch, dass die Filme auch länger werden und plötzlich eine Dramaturgie haben. Die werden natürlich auch anspruchsvoller und man fängt an, literarische Stoffe zu verfilmen. Romane, Madame Bovary zum Beispiel, oder Theaterstücke. Und dann stellt sich plötzlich die Frage, ja, das, was jetzt vorher eigentlich mehr sowas war wie eine Jahrmarktsensation, kann sowas denn Kunst sein? Geht das überhaupt? Und dann gibt es jetzt, wenn Sie sich die deutsche Debatte ansehen, wir bewegen uns jetzt so in den Jahren 1910 bis 1920, da tauchen ja auch die ersten großen Filme auf. In Deutschland ist das Der Student von Prag von 1913. In Italien ist das von Giovanni Pastrone, Cabiria, ein Jahr später. Und dann natürlich die Filme von Griffith in Amerika, Geburt einer Nation und Intoleranz. Ja, da sagt dann ein Tübinger Kunstprofessor namens Konrad Lange, also Filme können nicht Kunst sein, das ist ja nur eine mechanische Kopie der Wirklichkeit. Also was soll daran Kunst sein? Und da gibt es eine ganz schöne Antwort von einem Mann namens Hermann Hefker, der eigentlich die erste, naja, filmrealistische Position vertreten hat und sagte, ja, das macht gerade den Film aus, dass er Natur in Bewegung zeigen kann. Das kann kein anderes Medium. Ne? Und deswegen soll er keine theaterhaften Stoffe präsentieren, sondern Niagara-Fälle, ne? Also irgendwas Großes, Beeindruckendes, was weiß ich, irgendwelche Ereignisse auf Grönland und so weiter. Und dann gibt es auch andere Positionen, die sagen, ja, der Film kann halt schon auch Kunst sein, aber dafür muss er sich am Theater orientieren. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn der Film Kunst wird, nur dadurch, dass er sich am Theater orientiert, dann ist er ja eigentlich nur eine Variante der Theaterkunst, nichts Eigenes. Ja, und jetzt fangen eben diese Debatten an. Also kann Film Kunst sein? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Kann er eine Kunst sein, die sich von allen anderen unterscheidet, dann muss ihn irgendwas ausmachen. Dann muss die Filmkunst irgendwas leisten, was keine andere Kunst leisten kann. Und jetzt sieht man sich dann eben die Beschaffenheit des Mediums an und versucht dann darüber nachzudenken, was das Wesen des Films ist und welche Ansprüche daher ein guter Film erfüllen muss. Also ein Film, von dem man mit Recht sagen kann, das ist Kunst. Also im Prinzip entsteht das aus diesem Rechtfertigungsdruck.
Und einer, der eine Antwort darauf gibt, ist Hugo Münsterberg. Das ist der Theoretiker, mit dem Sie anfangen, der so ein bisschen, also den viele wahrscheinlich heute auch nicht mehr so kennen, obwohl Sie schreiben, das ist eigentlich eine sehr aktuelle Idee immer noch, denn ihm geht es darum, dass Film eigentlich Bewusstsein, Bewusstseinsströme abbilden kann.
Ja, das ist ja zunächst mal ein eher kontraintuitiver Gedanke. Man wird ja sagen, also seelische Ereignisse, das finden wir in der Literatur, also da, wo Sprache ins Spiel kommt. Aber wenn wir jetzt einfach nur den Film nehmen, und Münsterberg kannte ja nur den Stummfilm, er musste ja weitgehend, sieht man mal von den Zwischentiteln ab, musste der ja ohne Sprache auskommen. Also wie kann man da jetzt behaupten, so wie Münsterberg das tut, der Film bildet eigentlich Bewusstseins Vorgänge ab. Und seine Antwort ist einfach, dass der Film ja auch ein Sehen präsentiert. Also nicht nur Gesehenes in der Kamera, sondern die Kamera bewegt sich ja auch. Jetzt kann man sagen, ja, damals hat die sich nicht viel bewegt. Wenn man heutige Beispiele nimmt, dann ist ja schon so, da hat er ja schon was gesehen, ne? Also wenn Sie mal Blair Witch Project, haben Sie sicher gesehen.
Von Footage Horror, ja.
Genau. Genau, und da sehen Sie ja diese Handkamera, ne? Also die Kamera ist ja sozusagen Teil des Geschehens und wie die Panik ausgedrückt wird durch die hektischen Bewegungen der Kamera. Ja, oder nehmen wir jetzt mal ein altes Beispiel, das aber Münsterberg dann auch schon nicht mehr kannte. Und der letzte Mann von Friedrich Wilhelm Murnau, wo Emil Jannings den betrunkenen Portier spielt und die Kamera schwankt, ne? Also wir sehen die Wahrnehmung eines betrunkenen Menschen. Und natürlich Paradebeispiel, Hitchcock Vertigo, ne, also die Situation, wo James Stewart dann, wo ihn schwindelig wird. Das kann man sozusagen alles mit den Mitteln der Filmtechnik zum Ausdruck bringen. In dem Sinne kann man sagen, der Film kann wahrnehmen, er kann auch betrunkenes Wahrnehmen zeigen, er kann Erinnerungen zeigen in der Rückblende. Ne? Und ja, also das waren einfach, oder auch Fantasien durch Doppelbelichtung etwa, ne? Also traumhafte Situationen präsentieren. Und im Prinzip kann man sagen, also der Münsterberg hat gedacht, Filme wären so wie Bewusstseinsstrom.
Und sind für ihn auch gute Filme die, die sich hauptsächlich auf sowas fokussieren?
Ja, die das natürlich, diese Möglichkeiten, dieses Potenzial weiterentwickeln. Er hat ja schon die Einstellung, dass 90% der Filme seiner Zeit, das Buch ist 1916 erschienen, das Lichtspiel, 90% ist eigentlich nichts wert. Ne? Aber diese 10%, da merkt man, was für ein Potenzial in dem Film drinsteckt und welchen Weg er noch gehen kann. Ne? Also Münsterberg war keinesfalls der Auffassung, dass damit die Möglichkeiten des Films schon ausgereizt sind. Aber er hat eben die volle Entfaltung dann nicht mehr erlebt. Er ist ja dann wenig später auch als eher randständige Figur ja halt gestorben und hatte dann auch unter der Missachtung eben in Amerika zu leiden, weil er sich halt zum Kriegseintritt damals geäußert hat, der USA in den Ersten Weltkrieg, und er mit seiner deutschen Herkunft war dann eben persona non grata. Aber weil Sie gerade sagten, was macht die Aktualität aus, wenn Sie dann neuere Positionen nehmen, zum Beispiel Vivian Sobczak, ne? Also wo es um die Frage geht nach der verkörperten Wahrnehmung, also der Film ist in der Lage, eben leiblich vermittelte Wahrnehmung zu zeigen. Da sieht man, wie aktuell das ist. Ne? Also auch Sobczak würde sagen, der Film zeigt nicht nur Gesehenes, sondern ein Sehen.
Es ist ganz interessant, wenn man sich den Diskurs um Videospiele heutzutage anschaut oder vielleicht zu so den letzten 10, 15 Jahren, dann erinnert mich das so ein bisschen, als ich jetzt das Buch gelesen habe und diese einzelnen Theoretiker, also die haben wir, glaube ich, in der Videospielwelt nicht so genau, aber da wird auch immer so mal so ein Spiel rausgehoben und gesagt, ach nee, das ist jetzt Kunst. Und dann wird immer gesagt, ja, das ist Kunst, weil das besonders ästhetisch ansprechend ist oder weil es besonders interaktiv zum Beispiel ist, dieses Spiel, oder weil es durch Interaktion etwas auslöst, was ein anderes Medium nicht kann. Also ich habe das Gefühl, wir beobachten sowas Ähnliches auch in dieser Branche, auch wenn es wahrscheinlich für die Videospiele wahrscheinlich noch weniger als für die Filme aktuell in so Distinktionsgewinn gar nicht so wichtig sind, ob sie Kunst sind, weil sie so ein ultradominierendes Medium sind. Aber in der frühen Filmtheorie wird das also auch gemacht, dass man überlegt, was ist das Genuine eigentlich am Film und dann auch versucht, Beispiele dafür zu finden, um zu zeigen, also ich habe jetzt das Genuine entdeckt und dieser Film zeigt es auch besonders gut, um dann ja so auch ein Beispiel zu haben. Und bei Bela Balázs zum Beispiel ist es dann das Bild und das Schauspiel, das in den Mittelpunkt rückt.
Ja, das wird häufig so gesagt. Das ist eigentlich die Filmtheorie von Bela Balázs, Schauspielertheorie. Denn er sagt halt, dass den Film, also wirklich der Höhepunkt der Filmkunst, sei halt das menschliche Gesicht in der Großaufnahme, ne, was jetzt so monströs die ganze Leinwand ausfüllt und wo man natürlich viel mehr Nuancen, viel mehr Details sieht als bei dem Gesicht des Theaterschauspielers, ne? Dass man vielleicht noch in der zweiten, dritten Reihe noch genauer sehen kann. Da würde Balázs sagen, nein, der Theaterschauspieler, der spielt natürlich mehr mit den Worten, mit seiner Sprache und das Gesicht. Naja, also damit das in den hinteren Reihen noch irgendeine Bedeutung hat, irgendwie noch aussagekräftig ist, muss er eigentlich übertreiben. Aber Nuancen kann nur der Filmschauspieler. Das ist jetzt tatsächlich auch ein entscheidender Punkt. Aber das ist nicht alles. Es ist nicht nur eine Schauspielertheorie, weil nämlich Balázs sagt, dass auch Räume und Landschaften, Häuser, die haben auch eine Physiognomie. Ne? Also so eine expressive Dimension. Man spricht ja auch von Atmosphären oder Stimmungen. Ja? Also wenn man jetzt da irgendwie in eine Kneipe reinkommt, ne, und das ist gemütlich, oder auch nicht, ne? Oder eine, wir reden von einer heiteren Frühlingslandschaft oder von einer unheimlichen Moorlandschaft, ne? All das, das meint er mit der Physiognomie. Und insofern ist der Film, der sowas erstmal wieder entdeckt, ne, ist eigentlich realistisch. Zunächst mal realistisch, insofern er diese expressive Dimension, diese Ausdrucksdimension unserer Wahrnehmung, die nach Balázs irgendwie marginalisiert ist, weil wir meistens irgendwelche zweckrationalen Interessen verfolgen. Das entdeckt er wieder und damit arbeitet er dann. Das gestaltet er dann. Na, insofern kann man sagen, steht der Balázs eigentlich zwischen einem Verständnis von Film, das realistisch ist und sagt, der Film entdeckt, der Film enthüllt und einer, sagen wir mal, Formgebungstendenz, die eher sagt, der Film erschafft, gestaltet, konstruiert, wie auch immer. Er steht so dazwischen. Aber der erste Impuls, würde ich sagen, ist realistisch. Die Wiederentdeckung, also dessen, was durch die Dominanz des Gutenberg-Zeitalters und die Dominanz eben der begrifflichen Sprache, verschüttet worden ist.
Ich finde das so interessant, dass dieser Realismusbegriff so wichtig ist, um diese verschiedenen Theoretiker irgendwie zu kategorisieren, weil ich oft das Gefühl habe, dass bei jungen Filmschauenden diese Realismusfrage eine ist, die ich habe oft das Gefühl, in so eine Filmkritikrichtung manchmal hinweist früh, indem man einen Film sieht und dann erinnere ich mich auf jeden Fall, vielleicht ist es auch eher anekdotische Evidenz und dann mit seinen Freunden, Freundinnen diskutiert, das war ja unrealistisch. Also ist irgendwas in einem Film passiert und dann sagt man, das war ja unrealistisch. Und das sind so die frühesten Gespräche, an die ich mich erinnern kann, wo man jetzt gar nicht so tiefgründig versucht hat, die Bilder oder die Handlung überhaupt zu analysieren, sondern eher immer diesen Begriff hatte, das ist irgendwie unrealistisch, was passiert ist. Und bei diesen frühen Theoretikern scheint es ja so zu sein, dass manche sagen, dieser Realismus-Aspekt ist genau das, was den Film eigentlich ausmacht und das ist dann positiv. Oder man sagt, der Realismus-Aspekt ist das, was den Film ausmacht, aber das ist negativ. Also wie Sie gerade gesagt haben, das ist ja nur Realismus, könnte man sagen. Oder andere sagen, ja, das ist gerade Realismus, das können wir sonst nicht sehen. Ich glaube, Walter Benjamin hatte doch auch diese Idee, dass man durch die Zeitlupe irgendwie, kann man nochmal etwas ganz anderes sehen, was hyperreal dann vielleicht ist oder so. Warum? Und auch heutzutage haben wir in der Filmkritik das oft, dass manche sagen, wie Gary Oldman Churchill gespielt hat, das ist ja so realistisch. Und andere sagen, ja genau das wollen wir nicht, also dieses Nach-Elf-Kino. Also es ist irgendwie eine große Kategorie, die früher wichtig war und auch heute uns scheinbar nicht so ganz loslässt, diese Frage nach Realismus im Kino.
Das ist eigentlich eine Frage, über die könnten wir jetzt 3 Stunden reden. die Zeit haben wir natürlich nicht. Ja, ich habe ja schon gesagt, also es waren die ersten Vorwürfe, dass man gesagt hat, das ist ein mechanischer Prozess. Ne? Das ist eine bloße Kopie. Das kann ja, ermöglicht ja gar nicht so etwas wie Gestaltung, wie Formung. Ne? Und da antwortet dann eben ein Filmtheoretiker wie Rudolf Arnheim, indem er gerade auf die Differenz hinweist zwischen der Realität und dem Filmbild. Oder man könnte auch sagen, zwischen unserer gewöhnlichen Wahrnehmung und der Filmbildwahrnehmung. Und gerade das, was eigentlich die Defizite ausmacht, man hat natürlich den Stummfilm vor Augen, der Stummfilm ist eben stumm, der hat keine Farbe. Wir haben die Formkonstanz ist beeinträchtigt, ne, die Größenkonstanz können wir jetzt auch sehen, wenn ich meine Hand hier so vorschiebe, dann sieht die riesig und gewaltig aus. Wenn wir uns jetzt direkt gegenüber sitzen würden, also wenn Sie mich jetzt nicht in der Bildwahrnehmung, sondern in der gewöhnlichen Wahrnehmung sehen würden, würde die Hand nicht so monströs wirken. Ne? Das wäre alles eingeordnet. Das heißt, es sind alles Defizite. Und da sagt Arnheim, aber gerade diese Defizite, diese Kluft, das ermöglicht sozusagen den Filmkünstler, das Filmbild zu gestalten, zu formen. Daraus kann man gerade was machen. Und aus dem Grund lehnt er natürlich diese ganzen technischen Neuheiten, wie den Farbfilm, den Tonfilm, das lehnt er ab. Und deswegen ist für Rudolf Arnheim also mit dem Ende des Stummfilms eigentlich die Filmkunst vorbei. Das ist auch ein Grund, warum Arnheim heutzutage, naja, so ein bisschen belächelt wird, nicht mehr so ganz ernst genommen wird. Ausnahmen gibt es sicher, aber er gehört nicht zu denen, die heute noch diskutiert werden. Ja gut, aber eben, also einerseits ist es eben der Vorwurf, das ist ja bloß realistisch, ne? Also bloß ein mechanischer Prozess, da kann man also gar nicht Kunst machen, wenn Kunst eben Formgebung heißt. Oder man dreht das Ganze um und sagt, ja, das ist es gerade, ne? Also der Film ist die einzige Kunst, die Realität entdecken, wiederentdecken kann. Ja, also auch mal, ich bringe mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. In der Zeitlupe kann ich dann erkennen, wie viel Beine ein galoppierendes Pferd auf dem Boden hat. Das konnte man vorher nicht feststellen, aufgrund der Geschwindigkeit. In der Zeitlupe, ne, kann ich diese Frage jetzt klären. Also kann man sagen, mit Hilfe von filmtechnischen Mitteln, eben Zeitlupe, kann ich die Realität entdecken. Eine andere Frage ist natürlich, ob sowas nicht längst obsolet ist. Ne? Also mit den Möglichkeiten der Manipulation, ne? Also spätestens jetzt eben Digitalisierung, kann man da überhaupt noch sagen, es gibt sowas wie einen Realitätsanspruch im Film? Eigentlich nicht mehr. Da haben wir schon vor 30 Jahren drüber gelächelt, weil man Bilder ja unendlich manipulieren kann. Also schon Stalin hat den Trotzki aus dem Foto eliminieren lassen. Es ging damals schon. Deswegen spricht man heutzutage eigentlich eher von einem Realitätseffekt. Und das wäre es dann natürlich, ne, worüber dann diskutiert wird. Das ist ja unrealistisch. Aber was heißt dann eigentlich realistisch, ne? Man sagt eigentlich, ja, das ist eine Handlung, ist realistisch, wenn sie so abspielt, wie wir die jetzt auch in unserem gewöhnlichen Leben erfahren würden, ne? Wenn das nicht irgendwie überzogen ist, dann würden wir von einer realistischen Handlung sprechen.
Und trotzdem, ja, sind wir ja in einer Zeit, in der Tom Cruise immer noch irgendwie der größte Actionstar ist und bevor ein Mission Impossible-Film rauskommt, wird extra nochmal das Video rausgegeben, das uns zeigt, er hat das wirklich gemacht. Also er ist wirklich mit dem Motorrad, den Salto irgendwie die Klippe runtergesprungen. Ein Theoretiker, André Bazin, ist jemand, der diesen Realismus nach vorne stellt und quasi dafür argumentiert, dass das Kino den Zugang schaffen soll zum Realismus.
Ja, das liegt daran, und das ist interessant, wenn der Krakauer sagt, das Kino ist die einzige Kunst, die unverstellte Realität präsentieren kann, dann grenzt er sich damit, dann grenzt er das Kino eigentlich von allen anderen Künsten ab. Für André Bazin wäre das Kino eigentlich eine Weiterentwicklung aller bildenden Künste, weil er sagt, es gibt eigentlich ein untergründiges, er sagt, psychologisches Motiv, eben kein ästhetisches Motiv, bei allen bildenden Künsten. Die wollten halt immer schon, naja, das, was sie darstellen, der Endlichkeit entreißen.
Mumienkomplex, ne? Ja.
Ja, der nennt das Mumienkomplex, ganz genau. Wenn ich ein Tier male auf eine Höhlenwand, dann ist es da erstmal, ne? Auch wenn das Tier dann verschwindet und stirbt, habe ich dann diese Abbildung davon. Da sieht man, die Fotografie ist in dem Sinne, wenn ich nur auf die psychologischen Motive, auf das psychologische Motiv, eben den Mumienkomplex achte, dann kann natürlich das Foto von der Großmutter viel mehr noch von der Erscheinung der Großmutter festhalten als ein Gemälde, als näher dran. Und dann sieht man jetzt auch, was der Film leistet, ne? Also selbst wenn die Großmutter schon lange tot ist und ich nicht mehr mit ihr reden kann, kann ich in dem Film doch sehen, wie sie damals gesprochen hat und wie sie sich bewegt hat. Also der Film bewahrt nicht nur, wie das Foto eben, das äußere Erscheinungsbild, das Gesicht, körperliche Erscheinung, sondern auch noch die Bewegung eines Menschen. Und natürlich auch, wie er spricht. Das ist sozusagen der Sterblichkeit entrissen. Ich habe die Erscheinung bewahrt, während das Sein schon lange verschwunden ist. Und das nennt er eben genau den Mumienkomplex. Und das ist eigentlich sein grundlegendes Verständnis von Realismus. Aber er ist nicht so, sagen wir, normativ. Er sagt, und das ist eigentlich eine Antwort auf Arnheim, obwohl Bazin den Arnheim nicht gekannt hat, glaube ich. Also er sagt, im Stummfilm gab es immer schon Regisseure, die haben an das Bild geglaubt und es gab Regisseure, die haben an die Realität geglaubt. Und diejenigen, die an das Bild geglaubt haben, die wollten eben Bildkompositionen entwerfen, die wollten gestalten, ne? Also so ähnlich wie Maler eigentlich. Und diejenigen, die an die Realität geglaubt hatten, die wollten wirklich Realitäten zeigen. Und da kann man genauer zeigen, für welche Sorte von Regisseuren eigentlich diese technische Fortentwicklung, also der Übergang zum Tonfilm, dann wirklich eine Krise bedeutet, ne? Also wenn ich ein Regisseur bin und ich lege Wert auf das Bild, ich möchte komponieren, habe ich plötzlich dieses heterogene Moment, ne? Den Ton. Ne? Was mache ich mit dem Ton? Wie kann ich den Ton eingliedern ins Bild? Wenn Sie sich frühe Filme, diese Two-Reeler mit Buster Keaton ansehen, die gehen also 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und diese Körperkomik, ne? Diese visuelle Komik, wenn Buster Keaton bedroht wird und dann springt er sozusagen auf den Tisch und springt auf die Schultern desjenigen, der ihn angreift und von den Schultern dann durchs Fenster. Ne? Es ist ein unglaublich eleganter Ablauf auch und dieses schwebende, Schwerelose. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, das hätte noch einen Ton, ne? Das würde so viel von der Eleganz verlieren. Ne? Deswegen kann man sagen, das vielleicht auch nicht so ganz in den Tonfilm geschafft. Also für Regisseure, die an das Bild glauben, mit Schwerpunkt auf das Bild legen, ist das ein Problem. Wenn Sie jetzt aber Realitäten zeigen wollen, nehmen Sie Flaherty. Flaherty zeigt das Leben der Inuit auf Grönland in einem Stummfilm, Nanuk. Ne? Und wenn er jetzt auch noch die Möglichkeit hätte, den Ton zu präsentieren, also das Heulen des Windes, ne, auf Grönland, das Knirschen des Eises, da merkt man ja, er kann dann viel mehr von dem, was er eigentlich machen will. Und für solche Regisseure ist der Tonfilm und der Farbfilm dann ein Gewinn.
Also sind es ja auch Blickrichtungen darauf, was eigentlich den Film ausmacht. Und dann haben die unterschiedlichen Theoretiker, Theoretikerinnen auch andere Lieblinge, wahrscheinlich die ihren Blick oder den sie dann da vielleicht auch besonders drin sehen. Sie hatten Krakauer schon angesprochen. Ich fand jetzt in dem Buch interessant, dass der zu den Realisten gezählt wird. Ich hatte immer Ideologiekritik hauptsächlich in Zusammenhang mit ihm gehört. Wie genau passt das zusammen?
Ja, er hat natürlich diesen ideologiekritischen Kontakt. Er gilt ja so als einer der Wegbereiter der Frankfurter Schule, war ja eng auch befreundet anfangs mit Theodor W. Adorno. Und ja, der kritische Blick in die Gesellschaft und diese Auffassung, dass der Filmkritiker jemand ist, der den Film befragt, um auch etwas über den Status quo der Gesellschaft zu erfahren. Ja, also Essays in den 20er Jahren wie das Ornament der Masse. Ja, also da ist er doch stärker noch ideologiekritisch. Dann natürlich in dem Buch von Caligari zu Hitler, wo er versucht aufzuzeigen, dass man eigentlich, wenn man sich die frühen Stummfilme anguckt, Caligari im Laufe der 20er Jahre der Weimarer Republik bis zur Machtergreifung von Hitler, da kann man sozusagen das Stimmungsbarometer, ne, da merkt man immer größere Faszination für Autoritäten, wie sich so ein ganzes Land eigentlich mental vorbereitet auf die Diktatur, auf den Faschismus. Ne. Das glaubt er da ablesen zu können. Aber sein Buch Theorie des Films von 1960, also in Amerika geschrieben hat, das hat eben eine andere Fragestellung. Also da geht es dann wirklich um diese genuin filmtheoretische Frage, was ist eigentlich der Film, was macht ihn aus und was ist ein guter Film? Das ist das Interessante, dass natürlich gleich auch ins Normative umschlägt.
Weil er Kritiker ist.
Nein, weil er gibt, na, ich meine, das ist jetzt bei Arnheim auch so, obwohl da haben Sie recht, er ist auch Kritiker gewesen. Es ist halt nur diese Tendenz, man guckt sich einfach an, was ist das Spezifische des Films und das wird dann normativ gewendet, weil es eben Filme gibt, die sich nicht an dem Spezifischen orientieren und in dem Sinne unfilmisch sind. Na, also ein Film, der jetzt nach Krakauer, ein Film, der jetzt sich an der Formgebung orientiert, der möchte einfach schöne Bilder gestalten, der wäre für Krakauer unfilmisch, weil es den Film ja gerade ausmacht, Realitäten zu zeigen, und zwar unverstellt. Ein Dokumentarfilm wäre insofern filmischer als, nehmen wir mal, was nehmen wir als Beispiel? Ich glaube, sowas wie das siebente Siegel von Ingmar Bergman, das kommt nicht gut weg. Das ist dem Krakauer schlichtweg zu theaterhaft. Und man merkt immer, ja, das sind so Charaktere, die sind im Drehbuch entwickelt worden. Da hört der Krakauer das Papier rascheln, sozusagen, das Drehbuchpapier. Und sein Ideal ist eher, der Filmregisseur geht mit der Kamera in die Welt und sucht und entwirft nicht, erfindet nicht Geschichten, sondern entdeckt sie, findet sie irgendwo.
Das ist aber eigentlich kein logischer Zusammenhang, oder? Also, dass ein Beitrag in einem Medium nur dann gut ist, wenn er die genuinen Mittel des Mediums ausnutzt oder so. Also, wir würden wahrscheinlich bei Musik mit ihren vielen Stilen und sowas. Ich wüsste gar nicht, ob wir gut beschreiben könnten, was das Genuine an Musik ist und welche Musik besonders die Mittel der Musik zum Beispiel ausnutzt. Also man könnte dann sagen Jazz, weil es so improvisiert ist oder klassische Musik, weil es so unglaublich komponiert ist. Ich frage mich nur gerade, weil ich auch oft das Gefühl habe, dass wir in der Filmkritik oft gerade so das Neue, das Radikale, das besonders die Form in den Mittelpunkt stellt, irgendwie besonders loben. Aber die Frage ist, ist da tatsächlich eigentlich ein logischer Zusammenhang? Oder ist es vielleicht wie bei David Hume, der Sein-Sollen-Fehlschluss, dass man sagt, eigentlich kann man nicht von der Beschreibung des Mediums darauf schließen, wie der einzelne Beitrag sein soll?
Ja, aber es gibt ja ähnliche Debatten auch in der Musik, ne? Also wenn man im 19. Jahrhundert Richard Wagner kritisiert hat mit dem Begriff Programmmusik, und dann die Frage gestellt wird, ja, soll es der Musik nicht eigentlich um die Musik gehen? Soll die irgendwas nachmachen? Ne? Also soll Musik malen? Ne? Also die Moldau von Smetana. Ne? Also ist es irgendwie Sache der Musik, Gegenstände, außermusikalische Gegenstände irgendwie musikalisch abzubilden. Ne? Also sowas wurde dann tatsächlich auch diskutiert. Oder auch in der Literatur. Ne? Also der Schriftsteller, der ewig lang beschreibt und nicht erzählt, das ist was, es ist dann nicht mediengerecht. Dann soll er Maler werden, wenn er beschreiben will. Ja? Aber entweder er erzählt eine Geschichte oder er beschreibt. Es gibt ähnliche Phänomene eben. Und es
Aber
ist
die
natürlich klar,
Frage,
wenn ich
ja.
von Anfang an sage, ja, nicht jeder Film ist Kunst. Und da ist man sich ja einig. Ne? Und dann fragt man sich, ja, wann ist denn ein Film Kunst? Er ist genau dann Kunst, wenn er das macht, was nicht jeder, was andere Medien nicht machen können. Und wenn man sich dann einen Film anguckt, der sich sozusagen an anderen Medien orientiert, der versucht im Prinzip mit filmischen Mitteln zu malen, ne? Oder mit filmischen Mitteln eine Geschichte zu erzählen, dann kommen natürlich die Puristen und sagen, hey.
Ja, es ist ein nachvollziehbares Argument, aber ob es wirklich schlüssig ist, glaube ich nicht unbedingt. Und die Filmtheorie bewegt sich doch aber auch weg von diesen Verteidigungsbewegungen des Films oder diesen Definitionsbewegungen dieser Frage, was ist jetzt das genuin Filmische? Also zum Beispiel dann bei Christian Metz, wenn es semiotisch wird, wenn Filme als Sprache gesehen werden, dann ist es nicht mehr so wichtig, dass man ja, den Film verteidigt gegen andere Künste, oder?
Ja, ganz genau. Das ist eigentlich so, ab den 60er Jahren sind solche Fragen obsolet. Also da macht keiner sich mehr Gedanken darüber, ob und unter welchen Bedingungen der Film Kunst sein kann. Denn ich meine, es gab halt Regisseure wie Kurosawa, Fellini, Bergman, Antonioni, Godard. Ja, und wer da noch ernsthaft glauben konnte, dass Film nicht Kunst sein kann, war halt nicht zu helfen. Ja, insofern interessiert das da nicht mehr.
Welche Fragen werden dann interessant?
Ja, für Christian Metz ist die Frage im Mittelpunkt, wie bringen Filme Bedeutung hervor? Im Prinzip, warum verstehen wir Filme, ne? Was passiert da? Und es läuft dann auch auf eine, ja, Taxonomie der Filmhandlung hinaus. Probleme der Denotation im Film ist halt der bekannteste Aufsatz von Christian Metz. Also das ist natürlich jetzt schon im Zuge des Strukturalismus, der sich da durchsetzt in den 60er Jahren und in Frankreich zum Beispiel eben den Existenzialismus und die Phänomenologie von Husserl und Merleau-Ponty dann hinter sich lässt. Also das ist jetzt so die nachrückende Generation.
Inwiefern ist das für Metz semiotisch, was der Film macht? Also was sind die Zeichen?
Ja, man muss im Prinzip die Semiotik anwenden, um den Film zu verstehen. Der Film gibt eben auch Zeichen, ne? Also Hinweise, wie etwas zu verstehen ist und so weiter, ne? Wie ist eine Handlung aufgebaut? Und das wird sozusagen klassifiziert und strukturiert dann. Man hat so ein Instrumentarium eigentlich zur Analyse von Filmen. Und ich hatte eigentlich immer so ein bisschen das Problem damit, dass dieses Instrumentarium gar nicht so filmspezifisch ist. Das könnten Sie zum Beispiel auch auf einen Fotoroman anwenden oder auf Comics. Da können Sie auch sagen, also jetzt gibt es hier beschreibende Anteile und es gibt Anteile, die die Geschichte weiterbringen und so weiter. Es gibt Rückblenden, ne? Also ja, das finde ich alles nicht so wahnsinnig. Ja, Sie merken schon, ich habe auch meine Sympathien. Und ich sehe natürlich auch, dass Christian Metz auch ein gewisser Fortschritt ist, ne? Also, dass einem da wirklich ein Analyseinstrumentarium an die Hand gegeben wird. Aber ich finde, er hat zu wenig Interesse an den Filmbildern selbst. Es ist schon sehr auf die Narration gerichtet.
Wie ist das bei Ihnen? Das ist ein gutes Stichwort, zu wenig Interesse an den Bildern. Können Sie mehr Sympathien für Gilles Deleuze haben Sie da mehr? Weil da ist ja das Bewegungsbild und das Zeitbild sind ja seine Haupttexte.
Ja, da haben wir jetzt auch wieder eine Bildtaxonomie eigentlich. Ja, genau. Der ist natürlich schon aufwendig, was das Verständnis betrifft. Es sind ja zwei dicke Bände, das Bewegungsbild und das Zeitbild. Und wenn ich das jetzt mal so ein bisschen salopp zusammenfassen würde, dann geht es eigentlich darum, Bewegungsbilder sind solche Bilder, die von einer kontinuierlichen Handlung zusammengehalten werden. Und bei Zeitbildern bricht das auf. Also die Handlungsfähigkeit selbst ist in Frage gestellt. Entweder, und er dreht das dann eben auch so mit seinen Beispielen im italienischen Neorealismus, die Akteure sind zu schwach, um zu handeln. Die sind überwältigt von den Ereignissen, überwältigt von den sozialen Verhältnissen, die stärker sind als ihre Handlungsfähigkeit. Oder sie sind eben, wie in den Filmen der Nouvelle Vague, insbesondere Godard, sie sind eigentlich zu reflektiert und glauben nicht mehr so richtig an die Handlung, ne? Alles ist sozusagen zum Klischee geworden. Pierrot le Fou, was machen wir jetzt? Sollen wir ein Lied singen? Sollen wir eine Schießerei machen? Sollen wir uns verlieben? Können alles machen, aber alles ist egal, ne? So, also und das ist dann das Zeitbild. Ich bringe das jetzt hier wirklich auf ganz schlicht und verständlich, ne? Und er unterscheidet eben aber auch Bildtypen anders, finde ich, als Metz. Also stärker, dass er dann auch mal Wert drauf legt. Geht es hier um Wahrnehmung? Geht es hier um Affekt, ne? Oder geht es um Aktion? Und da kann man sagen, also Deleuze, anders als jetzt Arnheim oder Ballasch oder Münsterberg, ist auf jeden Fall ein Filmtheoretiker, der von bleibenden Einfluss geworden ist. Also daran hat man angeknüpft, da hat man weitergemacht, man hat Fragen gestellt, kann man das für das Fernsehen auch fruchtbar machen? Was bedeutet das, wenn man es anwendet auf außereuropäisches Kino, was Deleuze noch nicht kennen konnte? Es gibt Weiterentwicklungen. Was kommt sozusagen nach dem Zeitbild? Was kommt nach der Postmoderne? Ja, also das sind interessante Fortentwicklungen, die sich dann auch verknüpfen mit zum Beispiel phänomenologischen Ansätzen oder feministischen Ansätzen, wo dann auch die Körperlichkeit der Figuren oder die Körperlichkeit des Rezipienten dann wieder eine stärkere Rolle spielt.
Sie haben das jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Was ist ein phänomenologischer Blick aufs Kino?
Ja, die Phänomenologie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich an das hält, was wirklich jetzt und hier erfahren wird. Eben an die Phänomene. Ne? Es geht nicht um irgendwelche Modelle, um irgendwelche Theorien. Also das, was eben nicht selber für den Rezipienten jetzt und hier im Film gegeben ist. Ne? Damit ist natürlich klar, dass sich ein phänomenologischer Ansatz prinzipiell schwer tut mit ideologiekritischen Ansätzen. Ne? Denn die Ideologiekritik sagt ja eigentlich, die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Ne? Dahinter stehen irgendwelche Ziele, die nicht selber zur Erscheinung kommen. Ne? Wir werden manipuliert oder was auch immer. Ne? Also der Phänomenologe versucht zu beschreiben, was er sieht. Und eine phänomenologische Filmrezeption wäre eben orientiert an der Frage, was macht die Gegebenheitsweise des Filmbildes aus? Was unterscheidet eben, ja, eben die Filmwahrnehmung von anderen Wahrnehmungsformen? Und zwar, wenn ich mich halte an die erste Person Perspektive. Also so, wie ich es selbst wirklich erfahre. Ich will also als Phänomenologe nichts wissen, was nicht selber zum Gehalt meiner Wahrnehmung gehört.
Und das ist ein Ansatz, der Ihnen auch nahe ist, oder? Also schreiben Sie in der Einleitung.
Es steht mir nah, ja, in der Tat, ja. Also gerade auch in den Formen, wie das dann bei Merleau-Ponty und Sartre weiterentwickelt wird. Also wo es jetzt nicht mehr um ein transzendentales Subjekt geht, sondern um ein praktisches, konkretes, leibliches Subjekt. Wo sich dann auch eben die Frage stellt, auf welche Weise spielt denn meine Körperlichkeit beim Kinoschauen eine Rolle, auch wenn mein Körper jetzt gar nicht so beteiligt ist wie bei anderen Aktivitäten. Wenn ich jetzt einen Film sehe, dann ist natürlich klar, ich kann nur sehen und ich kann hören, aber ich kann nichts fühlen. Ne? Trotzdem sehe ich ja zum Beispiel auf der Kinoleinwand die Appetitlichkeit eines Essens. Ne? Oder ich sehe die Hitze des Feuers. Das heißt also, mein Sehen ist nicht einfach nur abstrakt, sondern es ist natürlich eingehüllt von den Sinnesfeldern, die jetzt eigentlich direkt gar nicht in Anspruch genommen sind.
Wir haben jetzt ja schon fast alle oder die meisten von den Theoretikern, Theoretikerinnen, die Sie im Buch vorstellen, wirklich ganz, ganz kurz angesprochen. Für mich, also mich hat das so ein bisschen erinnert, auch an die, und damit steht es natürlich auch ein bisschen in Korrespondenz, an die Philosophiegeschichte, in der wir irgendwann so eine Aufspaltung ja haben Richtung kontinentale Philosophie und dann irgendwie Postmoderne und da so ein bisschen diese Sprache wird wichtig und Deleuze dann auch mit seinen sehr, sehr komplexen Sachen. Und dann kommen, und das fand ich so einen interessanten Moment in Ihrem Buch Bordwell und Thompson mit dem Neoformalismus. Und nachdem ich vielen Theorien, die Sie vorgestellt hatten, als Kritiker was abgewinnen konnte, also bei dem ich dachte, ja, das, ich verstehe diesen Punkt oder ich verstehe jenen Punkt, hatte ich bei Bordwell und Thompson am stärksten das Gefühl, ach so, da sind jetzt ganz viele Dinge aufgezählt, die ich tatsächlich auch, ohne diese Theorien von denen so stark zu kennen, anwende oder glaube im Sinn von Film. Und zwar, dass es nicht so eine starke Eindeutigkeit ist, dass ich sagen kann, der Film ist nur Ideologie oder Film muss nur Realismus machen, sondern dass man diesen seltsamen Schritt zurückgeht, dass man sagt, okay, Filme haben bestimmte Cues, Filme haben bestimmte Teile, Filme haben bestimmte stilistische Mittel und ich überlege jetzt, was bedeuten die und die können auch unterschiedliche Dinge bedeuten im Vergleich zu anderen Filmen zum Beispiel. Das ist nicht alles so ganz klar. Das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass ich als aktueller Kritiker, dass mir das irgendwie nahe liegt, weil das auch eine sehr dominante Position in der Filmtheorie aktuell ist, oder?
Absolut. Ich glaube, es ist, wenn nicht sogar die dominante überhaupt, die ja auch in den 70er Jahren sich zunächst mal durch eine Abwehr auch herausbildet, ne? Dass man diese ganzen Großtheorien aus Frankreich, Althusser, Saussure, Derrida, Foucault, die vor allen Dingen auch immer den Begriff der Macht, ne? Also die Macht ins Spiel gebracht haben, geht im Prinzip auch in eine ähnliche Richtung wie die Ideologiekritik. Und Jean-Louis Baudry, also der Diskursapparatus und so weiter, da ging es auch immer um die Frage, was macht das Kino mit uns? Ne? So eine Bewusstseinsformung, werden wir im Sinne der vorherrschenden Ideologie manipuliert und kontrolliert und so weiter. Und das wird eigentlich alles beiseite gelegt und ganz ähnlich wie die Phänomenologie, es ist erstmal geerdeter. Ne? Man guckt sich einfach an, wie macht der Film das und so weiter. Er streut bestimmte Hinweise. Dann will ich dieses wissen und dann jenes und so weiter. Und dann gucke ich genauer hin und wie lenkt der sozusagen meine Aufmerksamkeit. Das bleibt natürlich ganz stark und da jetzt dann doch wieder ähnlich wie Metz auf der Ebene der Narration. Die Narration steht eben im Mittelpunkt. Und da fragt man sich dann immer, was ist eigentlich mit Filmen, wo die Narration keine große Rolle spielt? Ja, also wenn man jetzt einen Kurzfilm nimmt, Joris Even, Regen. Das ist ein aus den 30er Jahren, der geht zu so 10 Minuten, zeigt nur Amsterdam, glaube ich, im Regen. Sehr schön, sehr stimmungsvoll. Weiß ich jetzt nicht, was ich mit Bordwell da machen sollte. Also das ist, Krakauer freut sich natürlich, ne? Wer findet das wieder gut? Aber solche Filme, die, sagen wir mal, einfach nur eine Atmosphäre aufbauen, damit eine ungeheure Sogwirkung entfalten können, da habe ich immer so den Eindruck, so Ansätze, die sich vor allen Dingen verstehen als Instrumentarium, um einen Aufbau von Narration in Filmen zu verstehen, dass die sich dann damit doch schwer tun. Aber also zweifellos ist es die Position von David Bordwell und Christine Thompson, schreiben ja einige Bücher auch zusammen, ist sicher die einflussreichste. Also gerade auch in den USA, aber auch in Europa. Und es ist auch auf jeden Fall lohnenswert, das zu lesen. Ja? Also Bücher über Eisenstein und so weiter. Das ist wunderbare, wunderbare Ansätze. Aber ich als Phänomenologe würde auch wieder sagen, ne? Spricht der Film nicht noch auch andere Seiten an? Ne? Ist es nur so ein Rätselraten? Was kommt als nächstes? Wie ist es aufgebaut? Oder bin ich nicht emotional beteiligt? Bin ich nicht leiblich involviert? Und da wären wir jetzt wieder bei Ansätzen wie zum Beispiel Vivian Sobchak, was eine phänomenologische Position ist, die dann aber auch wieder im Grunde an die Grenze kommt, da wo man sich fragt, ja, ist es denn wirklich so, dass jeder Film mich leiblich involviert? Ne, ist es nicht manchmal eher was Randständiges? Das ist jetzt, ne, also sicher gibt es Filme, die mitreißend sind, wo das Herz klopft. Diese Filme, Linda Williams spricht ja davon, es gibt drei Genres, so Körpersäfte-Kino. Ne? Also wirklich Körpersäfte hervorgelockt werden. Ne? Das ist einmal das Melodrama, dann ist es der Horrorfilm, Angstschweiß, ne? Die Tränen, und dann ist es der Pornofilm, ne? Der auch wieder Körpersäfte hervorlockt. Ja, das ist natürlich eine maximale körperliche Beteiligung. Ne? Aber das ist eben längst nicht bei jedem. Ich wüsste nicht, dass jemand mal bei einem Film von Stanley Kubrick geweint hätte.
Ja, vielleicht am Ende von 2001.
Ja, vielleicht.
Herr Bonnemann, wir sind jetzt, ne, durch ganz viele Sachen nur ganz kurz durchgegangen. Es war mir einfach wichtig, hier mal so einen Überblick bieten zu können. Was würden Sie denn sagen, junge oder vielleicht auch nicht mehr ganz so junge Filmschauende, die uns zuhören, angehende Filmkritiker, Filmkritikerinnen, womit sollten die sich mit Filmtheorie beschäftigen und womit eigentlich? Gibt es welche, bei denen Sie sagen, die sind eigentlich heute verloren gegangen oder man sollte zumindest irgendwie wissen, was man da eigentlich erzählt, damit man nicht so im theoretischen Blindflug nur Geschmacksurteile trifft oder versucht zu abstrahieren?
Also, ja, ich würde halt immer den Rat geben, befassen Sie sich mit Filmtheorie lesen Sie Filmtheoretikerin, aber nicht bloß einen und nicht bloß eine. Ja, also dass man da nicht der Einseitigkeit verfällt. Und ich würde auch immer die Auffassung vertreten, wer mehr weiß, der sieht auch mehr. Ja, also die Filmtheorien, das sind auch Augenöffner. Ich verdanke wirklich den Ansätzen, mit denen ich mich befasst habe, verdanke ich wirklich, dass ich mehr gesehen habe an Filmen. Ja, und insofern haben die eigentlich den Genuss auch gesteigert. Würde also nicht die Auffassung vertreten, naja, das ist jetzt alles sozusagen, wenn man sich theoretisch damit befasst, ist das alles von des Gedankens Blässe angekränkelt, ne? Und die Intensität des Filmschauens leidet darunter. Das würde ich eben nicht sagen. Ja. Und insofern, also, ich finde, man sollte sie alle lesen, über die wir jetzt gesprochen haben.
Wo fängt man an? Was ist der beste
Ja,
Einstieg?
dann sicher, dann kann man chronologisch anfangen, dann mit Ballasch oder Münsterberg. Wir haben über Eisenstein gar nicht gesprochen, fällt mir gerade ein.
Stimmt, der die
Das hätten
Montage in
wir
den
gemacht.
Mittelpunkt gestellt hat, ja.
Ja. Und da sieht man natürlich auch wieder, gute Filme sind dann eben Montagefilme. Und unfilmische Filme wären für Eisenstein eben Filme, die das Potenzial der Montage nicht ausnutzen. Ja, also keiner von ihnen hat wirklich recht, aber alle haben so ein bisschen recht. Für bestimmte Filme passt das eben. Es gibt Filme, die lassen sich mit Eisenstein besser verstehen. Es gibt andere Filme besser mit Krakauer. Aber es gibt auch Filme, wenn man da mit Krakauer rangeht, das bringt dann gar nichts. Hollywood-Film eben doch dominant ist und das Hollywood-Kino ist eben vor allen Dingen auch ein narratives Kino, natürlich auch ein Kino der Attraktion. Da ist natürlich dann Bordwell verdienstvoll.
Das finde ich aber toll, weil dann haben wir einen Kreis, glaube ich, geschlossen. Wenn wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass die verschiedenen Theoretiker ihre Theorien aufstellen und dann sagen, Film ist nur Kunst, weil, und dieser Film verdeutlicht es besonders und deswegen ist der Film gut, dann machen wir jetzt quasi als Filmschauende oder Kritiker, Kritikerin eigentlich den umgekehrten Weg, dass wir einen Film sehen und dann sagen, ah, interessant, der verdeutlicht eigentlich etwas, das Balasch oder Eisenstein oder Krakauer besonders gesehen haben und so kommen wir ihm vielleicht auf eine besonders interessante Art bei.
Ganz genau. Da stimme ich Ihnen absolut zu.
Ja, dann bleibt mir nur noch Ihnen sehr herzlich für das Gespräch zu danken und natürlich auch Ihr Buch zu empfehlen, das 2019 erschienen ist. Ich habe es nochmal in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank, Herr Bonnemann.
Ja, gerne.
Und wir dann hören uns hier in 2 Wochen wieder. Wir gehen in eine kleine Oster-Frühjahrspause. Das wird bei Katz jetzt immer so sein, dass es eine kleine Frühjahrspause gibt, irgendwann so am Anfang des Jahres, und dann eine, die ein bisschen länger ist, über den Sommer. Liegt hauptsächlich daran, ich mache jetzt auch diesen Philosophie-Podcast Geister, und das sind ja so viele Aufnahmen und Produktionen und so, dass ich für kleine Überbrückungen, für kleine Verschnaufpausen nicht mehr vorproduzieren kann. Also ich brauche jetzt wirklich Cuts, oder jetzt gerade kein Cuts, Wortspiel war nicht geplant, aber einen Cut, um einfach mal nichts zu tun in 2 Wochen. Also wir hören uns hier Mitte April wieder. Genau, ich wünsche euch frohe Ostern. Bis dann.